Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen über umstrittene Wissenschaftskooperation mit China. Wir erinnern an den griechischen Komponisten Vangelis, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Und wir besuchen die Biennale Gerdeina in Südtirol. Zeitgenössische Kunst in atemberaubender Kulisse. Es ist eine uralte menschliche Erkenntnis, Wissen bedeutet Macht. Man kann sich Wissen selbst aneignen, indem man die Dinge, die einen interessieren, selbst erkundet, erforscht, vielleicht auch wissenschaftlich erforscht. Oder man kann sich Wissen aneignen durch Nachmachen, durch Imitieren oder sogar durch Ideenklau. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es einen Bereich, der etwas diffus ist. Dann forscht man zwar selbst und man nutzt zugleich aber auch die Forschung anderer, ohne das transparent zu machen. China, und so lautet ganz aktuell ein Vorwurf, China nutzt genau diesen Bereich aus, und zwar bei Forschungskooperation zwischen chinesischen und westlichen Wissenschaftlern. Kann es sein, dass zum Beispiel deutsche Grundlagenforschung von chinesischen Ingenieuren genutzt wird für militärische Entwicklungen? Diese Frage stellt ein Recherchenetzwerk aus 11 europäischen Medien, geleitet von Follow the Money und Korrektiv, an der unter anderem auch die Süddeutsche Zeitung und der Deutschlandfunk beteiligt sind. Zum Rechercheteam des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios, das über China Science Investigation in unserem Programm berichtet hat. Dazu gehört auch Moritz Metz, er ist jetzt zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Wissenschaftskooperation, das klingt ja zunächst ganz gut, setzt aber Transparenz voraus und auch ein Geben und ein Nehmen. Was genau ist denn der Knackpunkt an dieser Zusammenarbeit? Welcher Vorwurf steht jetzt im Raum?
Der Vorwurf steht im Raum der Naivität in der deutschen Forschungslandschaft, wenn es um die Zusammenarbeit mit China geht. Da sagten uns auch Sicherheitskreise, Deutschland agiere da fast naiv, fast devot. Und auch ausgewiesene Expertinnen wie die China-Expertin Didi Kirsten Tatlow, die in Hongkong aufgewachsen ist und viele Jahre China-Korrespondentin der New York Times war, sagt das auch.
Es ist 100% der Fall, dass man in Deutschland viel zu naiv vorgeht, was die wissenschaftliche Kooperation mit China angeht.
Konnten Sie denn diesen Vorwurf belegen?
Ja, also unser Rechercheverband hat da methodisch so gearbeitet. Wir haben eine Datenbank aus 350.000 wissenschaftlichen Papieren der letzten 21 Jahre zusammengeworfen mit einer anderen Datenbank, dass wir dann am Ende eine Datenbank hatten, in der europäische und chinesische Forschende zusammenarbeiten, aber nur mit Institutionen, mit chinesischen Universitäten, die dem Militär sehr nahe stehen oder unterstehen sogar. Und wenn man das dann anguckt, dann ist Deutschland da in Europa auf Platz 2 hinter den UK und vor den Niederlanden. Der Großteil dieser Arbeiten hierzulande, 230 Stück sind das ungefähr, sind entstanden mit einer zentralen Militäruniversität, die direkt dem chinesischen Verteidigungsministerium untersteht, NUDT, die National University of Defense Technology. Die investieren auch sehr stark in Bereiche wie Robotik, in künstliche Intelligenz, in Schlüsseltechnologien, wie uns die Sicherheitskreise sagen, weil China ist eben sehr stark daran interessiert, solche Schlüsseltechnologien in ihrer Hand zu haben, weil das die Macht der Zukunft fördert. Und von diesen Kooperationen der NUDT mit deutschen Institutionen bzw. Forschenden liegt da ganz vorne die Uni Hamburg. Danach gibt es das Max-Planck-Institut, die Uni Magdeburg und die Uni Bonn. Und es war aber nicht nur so, dass wir in Bonn dann Dinge gefunden haben, die zumindest fragwürdig sind, sondern eben auch an einem Fraunhofer-Institut und an anderen.
Sie sagen fragwürdig. Was war jetzt das Fragwürdige daran, Herr Metz?
Also in Bonn war das der Personaltransfer. Da gab es im letzten Jahrzehnt mindestens 3 Doktoranden, die ihren Master an dieser zentralen Militäruniversität gemacht haben und dann in Bonn ihren Doktor begonnen haben in diesem Bereich Robotik, künstliche Intelligenz. Und das ist jetzt meistens relativ klar Grundlagenforschung, die aber schon auch einen militärischen Nutzen haben kann. Und das waren Top-Leute, sagte uns auch ein ehemaliger Doktorvater gegenüber unserem Recherchepartner Korrektiv. Und nach Abschluss dieser Dissertationen in Bonn, nach vielen Papieren, die sie auch für die Uni geschrieben haben, bei denen auch nicht auszuschließen ist, dass sie im Prinzip militärischen Nutzen haben können, sind dann 2 der 3 Forschenden dann an diese sehr, sehr militärische Heimatuniversität wieder zurückgekehrt. Der eine ist da jetzt selbst Professor und der dritte geht auch im Herbst wieder wahrscheinlich dorthin zurück nach China. Und ein Professor der Bonner Universität hat sogar letzten Sommer per Videoschalt an der sogenannten NUDT vorgetragen.
Es ist ja ein Gedanke, der schon aus der Anti-Atomkraftbewegung bekannt ist. Es gibt keine Trennung zwischen vermeintlich friedlicher und militärischer Nutzung der Atomenergie. Diesen Gedanken kann man jetzt natürlich auch übertragen. Wie könnte denn dieses aktuelle Wissen jetzt militärisch genutzt werden?
Ja, da ging es ja um Roboter und man muss das vielleicht im Umkehrschluss sehen. Kann man denn ausschließen, dass solche Grundlagenforschung zu militärisch nutzbaren Dingen führt oder zu Menschenrechtsverletzungen? Und das kann man eben bei Hardware schon schwierig. Ne? Man kann ja auch einen Traktor als Waffe nutzen, wie in der Ukraine jetzt zu sehen, wo Bauern immer wieder Panzer abschleppen. Und bei Algorithmen und digitalen Dingen ist das alles noch viel mehr in der Grauzone. Das ist relativ schwierig und man kann jetzt noch ein anderes Beispiel nennen, das wir auch gefunden haben. Also ein Fraunhofer-Institut hat erst 2021 ein gemeinsames Papier veröffentlicht mit Unis in Peking, aber eben auch wieder mit einer Forscherin von dieser Militäruni NUDT. Und darin geht es darum, Menschengruppen auf Bildern besser erkennen zu können, gerade wenn sie sich auch gegenseitig verdecken. Also das ist ein Algorithmus, der Menschen erkennt. Und den könnte man verwenden für Instagram, um Leute zu taggen, aber auch um Uiguren zu überwachen oder vielleicht auch einen autonomen Kampfroboter in den Häuserkampf oder Straßenkampf zu senden.
Also wir merken, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da stellt sich natürlich die Frage, wie reagieren die deutschen Universitäten, die deutschen Hochschulen darauf?
Ja, die berufen sich meistens, als wir sie dann konfrontiert haben, auf Sensibilisierungsprogramme ihrer Forschenden und sagen, es ist ja keine vertraglich vereinbarte offizielle Kooperation mit dieser NUDT, das entscheiden ja die Institute irgendwie selber. Ich glaube aber, dass dem Wissen relativ egal ist, wie es abfließt, das fließt einfach auch ohne Vertrag, weil die Sogwirkung aus China da auf jeden Fall gegeben ist. Und wie gesagt, aber das sind auch nur Beispiele und das ist eher ein systemisches Problem als ein Problem jetzt einzelner Personen. Wir nennen da auch gar keine Namen in unseren Recherchen und es hat auch mit Geld zu tun.
Genau, darauf wollte ich natürlich auch nochmal zu sprechen kommen, auch auf diesen Gedanken nehmen und geben bei solchen Kooperationen. Das bedeutet in diesem Fall dann also das Nehmen, vor allem das Nehmen von chinesischem Geld?
Ja genau, China zahlt da ganz großzügige Stipendien im Gießkannenprinzip für ihre Studierenden, die nach Deutschland gehen. Wie gesagt, top Leute. Dann müssen die deutschen Unis auch nicht für den Lebensunterhalt aufkommen, sondern das zahlt dann China, direkt das Ministerium auch. Und das ist dann erstmal eine vermeintliche Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation sogar. Also die Uni gewinnt an Prestige, weil sie Top-Forscher hat, die guten Output liefern. Die Studierenden, weil sie spannende Forschung auch mitkriegen, vielleicht auch mal was anderes in Deutschland. Es gibt ja auch dieses Prinzip des Wandel durch Annäherung. Und die Militäruni zurück dann in China, wo die Doktoranden dann später wieder hingehen und dort dann vielleicht auch Professor werden, die profitieren natürlich dann erst recht davon, weil die Leute dann da möglicherweise mehr Wissen mitgebracht haben, als den Institutionen in Deutschland dann wieder recht sein könnte. Und da muss man vor allem bei einem autokratischen Staat darüber nachdenken, ob das so richtig ist und ob es da nicht vielleicht eine Debatte geben sollte.
Das Recherchenetzwerk hat jetzt die Erkenntnisse veröffentlicht. Welche Reaktionen gab es darauf?
Also wir haben heute so viel im Hörfunk darüber gesprochen, dass wir noch nicht alles an Reaktionen abbilden konnten oder auch überhaupt lesen konnten. Ich habe gesehen, der Tagesspiegel in Berlin, der hat jetzt auch mal alle Unis in Berlin und Brandenburg befragt. Die Antworten sind so ähnlich wie die wir bekommen haben. Eher so, ja, wir haben hier die Regularien und wir müssen mal gucken und so weiter. Verschiedene PolitikerInnen haben sich auch geäußert, zum Beispiel die grünen Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin, der Sprecher für Außenpolitik, und Kai Gehring, der ist Vorsitzender des Forschungsausschusses, und die sagen, das Verantwortungs- und Problembewusstsein, gerade im Dual-Use-Bereich, das ist, wenn eben so eine Forschung zwei Nutzungsfelder haben kann, dass das infolge unserer Recherchen nochmal nachgeschärft werden müsse. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt was Ähnliches. Letztlich, wo eine militärische Ableitung möglich ist, soll man vielleicht auch wirklich auf eine Kooperation verzichten. Und in der China-Strategie, die das Bundesforschungsministerium gerade überarbeitet, darf dieser Punkt auch nicht fehlen. Es gab auch eine Reaktion eines Gesprächspartners, den wir in unserem Hintergrund hatten. Das ist Enno auf der Heide, der ist Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung, die natürlich auch viel Geld verteilen an Forschende, an Studierende. Der sagt, dass er ein bisschen enttäuscht ist, dass die Recherche nicht fragt, wie Forschung in Deutschland von der Kooperation in China auch profitieren kann, weil wir auch was zu verlieren haben. Und das stimmt, es gibt natürlich Bereiche, wo China auch schon weiter ist als in Deutschland. Zum Beispiel die künstliche Intelligenz. Man soll also wachsam sein, aber nicht paranoid. Und auf unsere Berichterstattung hin hat sich dann heute bei mir auch ein Professor aus München gemeldet, Thomas G. Schulze, der ist Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor für Psychiatrie an der LMU in München und arbeitet auch an zwei Unis in den USA. Und er sagt, Deutschland muss trotz allen Hoffnungen in diesen Wandel durch Annäherung, das ist ja so ähnlich wie Wandel durch Handel, den man auch mit Russland hatte, ne, einen Aufnahmestopp machen für Leute mit so einem Stipendium der chinesischen Regierung, weil allein das Problem sei die Vorauswahl. Wer kommt, trifft ja damit schon auch ein autokratischer Staat.
Ich sehe ein Problem, dass man hier nicht selber Studenten auswählt oder Forscher, Postdocs zum Beispiel, sondern dass der chinesische Staat hier eine gewisse Vorauswahl stellt, sodass diese Studenten ja dieses Thema Wandel durch Annäherung eigentlich gar nicht repräsentieren können.
Professor Thomas Geschulze sagt da, dass man es da mit einer Gruppe zu tun hat, die dem chinesischen Staat schon naturgemäß über eine Loyalität verbunden ist, weil sie ja dann das Stipendium bekommen. Deutschland solle also besser selbst mehr Stipendien anbieten für Studierende, die sich dann auch selbst aussuchen können, was sie hier machen und wahrscheinlich nicht von Militärunis kommen.
China Science Investigation. Vielen Dank an Moritz Metz vom Rechercheteam aus unserem Hauptstadtstudio. Und mehr zu diesem Thema gibt's auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/CSI. Herr Metz, Dankeschön. Der griechische Komponist Vangelis. Er gilt als einer der Pioniere der elektronischen Musik. Weltberühmt wurde er mit eingängigen Kompositionen für Filme wie Die Stunde des Siegers oder auch Blade Runner. Ich habe mir das Komponieren intuitiv auf einer kleinen Hammond-Orgel beigebracht, hat er mal in einem Interview gesagt. Warum sollte ich auf eine Akademie gehen? Auf der Hochschule unterrichtet man zwar Orchestrierungstechniken, Kompositionstechniken, das kann man unterrichten, eintrichtern, aber eines kann man nicht im Unterricht vermitteln, Kreativität. Jetzt ist Vangelis im Alter von 79 Jahren gestorben. Gleich werden wir an ihn erinnern, doch zunächst ein paar Klangeindrücke von seiner Musik, sein Hit Chariots of Fire. Chariots of Fire, Klänge des griechischen Komponisten Vangelis, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Seit den späten 60er Jahren war der Grieche mit vielen ganz verschiedenen Produktionen international erfolgreich. Vom frühen Prog-Rock über New-Age-Klänge und Popmusik bis hin zur Filmmusik. Was er musikalisch bewirkt hat, wie er die elektronische Musik popmusikalisch entwickelt hat, darüber möchte ich nun mit unserem Musikkritiker Martin Riesel sprechen. Er ist live am Telefon. Herr Riesel, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Vielleicht geben Sie uns zunächst einfach mal einen kurzen Überblick über sein Leben. Eigentlich wollte der Mann ja überhaupt gar nicht Musiker werden.
Nee, das war eigentlich nicht in seinem Plan. Geboren ist er am 29. März 1943 als Evangelos Odysseas Papadanasio. Und zwar in der Nähe von Volos, das ist eine Hafenstadt in der griechischen Ostküste. Und angeblich soll er schon mit 4 Jahren sein erstes Stück sogar komponiert haben. Dabei wollte er ihm eigentlich Maler werden und studierte auch zunächst entsprechend an der Akademie der schönen Künste in Athen. Aber irgendwie zog ihn die Musikstärke an. Allerdings, Sie haben es erwähnt, eben ohne Ausbildung. Er weigerte sich wirklich klassische Klavierstunden zu nehmen, brachte sich alles selbst bei und hatte während seiner gesamten Karriere wirklich kein bedeutendes Wissen über Noten lesen oder schreiben. Dann ging er nach Paris 1968, angezogen von den Studentenunruhen, lebte zuletzt aber eigentlich wieder in Athen, war aber jetzt vor seinem Tod einige Wochen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem französischen Krankenhaus und ist jetzt eben im Alter von 79 Jahren gestorben.
Ich hatte es ja schon angesprochen, Vangelis hat sehr unterschiedliche Musik gemacht. Wie sind denn diese Werke, diese unterschiedlichen Gattungen stilistisch einzuordnen? Welche Stücke muss man kennen oder nennen?
Zunächst war das gar nicht mal so elektronische Musik. Das war ja noch schwierig Ende der 80er Jahre. Er hatte erst so eine Band in Griechenland und dann richtig bekannt wurde er zusammen mit Demis Roussos und einem weiteren Musiker mit der Band Aphrodite's Child Ende der 60er Jahre. Es gibt da von denen das Album 666. Das ist wirklich so ein Klassiker des progressiven Rocks geworden. 1973 startete Vangelis dann seine Solokarriere und experimentierte dann eben auch mit elektronischer Musik. Sehr viel. In den 80er Jahren arbeitete er viel zusammen mit John Anderson, dem Sänger der Band Yes. 4 Alben haben die gemacht unter dem Namen John and Vangelis. Unter anderem so ein Welthit sogar, I Find My Way Home. Manche haben das vielleicht noch oder wieder im Ohr. Anfang des neuen Jahrtausends dann begann Vangelis auch mit Orchestermusik zu experimentieren. Ganz große Werke, auch für die Musik zur Fußball-WM 2002 zum Beispiel. Er hatte auch so eine besondere Beziehung zur Weltraumforschung. Dann gab es Alben Alben, die ja einer ESA-Mission gewidmet ist, oder die NASA hat musikalische Motive von ihm verwendet. Vor allem aber war es dann die Filmmusik. Sie haben es erwähnt, also es gab Filmmusik zu den Dokus von Jacques Cousteau, aber auch eben die großen Hollywood-Blockbuster, also Blade Runner oder Die Stunde des Siegers, haben wir eben gehört. Und das war eben dann auch die erste Synthesizer-Filmmusik, die einen Oscar gewonnen hat. Also insofern schon auch ein Meilenstein in dieser Musikgeschichte hier. Seine Musik insgesamt, würde ich sagen, so emotionaler elektronischer Pop mit vielen Schattierungen von der sogenannten New Age-Musik bis hin zum Dark Ambient, seine Kennzeichen eben auch gerne mit viel Opulenz und schwülstigem Drama.
Lassen Sie uns, Herr Riese, doch nochmal über die elektronische Musik sprechen. Man kann natürlich selbstverständlich sagen, es gab eine ganze Reihe Pioniere von elektronischen Klanguniversen. Wie ordnen Sie ihn denn in diesem Zusammenhang ein?
Na, Vangelis gehört zu dieser Generation der Elektropioniere, geboren alle so rund um das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und diese Generation, die stirbt langsam aus. Also Klaus Schulze ist vor kurzem gestorben, vor einem Jahr Florian Schneider von Kraftwerk, Edgar Fröse von Tangerine Dream vor einigen Jahren. Die noch leben, sind im Jean-Michel Jarre, der Franzose, Giorgio Moroder, der Italiener, und Ralf Hütter von Kraftwerk. Vangelis gehört sicherlich in diese Riege elektronischer, europäischer Musik-Avantgarde, die dann in den Pop hineingeführt hat. Nicht unbedingt in die vorderste Reihe, würde ich sagen. Das ist eben so die Vorreiter dieser elektronischen Musik an der Schwelle von Avantgarde zum Pop. Die treten langsam ab. Spätestens mit der Technokultur der 90er Jahre ist ja auch ihre Art, Musik zu machen, wirklich Mainstream geworden. Bis hin zu, sagen wir zum Beispiel, Helene Fischer, deren Musik im Grunde ähnlich produziert ist.
Was ist denn jetzt sein Vermächtnis? Was bleibt denn von Vangelis als Beitrag zur Musikgeschichte?
Na, Menschen wie er setzen einfach Entwicklungen in Gang und bringen sie, wie er, auch ganz deutlich dann auch in die Breite, also zum breiten Publikum. In der Filmmusik gerade, da hat Vangelis eine ganz neue Herangehensweise etabliert, elektronische Art, und den Weg geebnet für eine ganze Generation folgender Komponisten, die das dann nur so gemacht haben. Und Ähnliches hat er auch in Athen getan mit der Gründung der Institution Evangelos Papathanasio. Musik fördern und eben vor allem junge Menschen unterstützen soll diese Institution. Also er war kein Stock oder Brian Eno, eher einer, der die ganz großen menschlichen Gefühle elektronisch umgesetzt hat, in elektronische Klänge.
Zum Tod des griechischen Komponisten Vangelis. Martin Riesel hat an diesen Künstler erinnert. Herr Riesel, Dankeschön.
Gerne.
Am Dienstag wurden die 75. Filmfestspiele von Cannes eröffnet. Während der feierlichen Eröffnung wurde überraschend auch der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet. Er hielt eine 10-minütige Rede und bezog sich darin immer wieder auch auf Charlie Chaplins Der große Diktator. Der Krieg in der Ukraine ist auch weiterhin ein wichtiges Thema in Cannes. Heute hatte der Film Mariupol 2 des litauischen Regisseurs Mantas Kevaravičius dort seine Weltpremiere. Während der Dreharbeiten zu diesem Film wurde der Regisseur von russischen Soldaten verhaftet und getötet. Ich bin nun mit Anke Lewicke im Studio von Radio France im Festivalpalais von Cannes verbunden. Frau Lewicke, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben Mariupol 2 gesehen. Wie konnte denn dieser Film überhaupt fertiggestellt werden? Und was bedeutet denn diese 2 in diesem Titel?
Also der Regisseur hatte bereits 2016 in Mariupol gedreht, als sich der Konflikt zwischen den prorussischen Rebellen und der ukrainischen Armee sich zuspitzte, und er wollte den Alltag in der Hafenstadt vor dem Hintergrund der Kriegshandlungen festhalten. Also er zeigte Fischer, die immer noch auf einen guten Fang hofften. Er begleitete eine Schülerin, die sich als Kriegsreporterin mit Kamera ausprobierte, und eine Theatertruppe. Und damals in diesem Film, der im Panorama auf der Berlinale lief, hörte man schon immer die Detonationen. Und gleich als der russische Angriffskrieg losging, hat sich der Regisseur entschlossen, wieder dorthin zu fahren, in die Hafenstadt, um zu sehen, wie es den Leuten, die er damals kennengelernt hat, ergeht, und diesen Krieg zu dokumentieren. Und bei dem Versuch, die Stadt zu verlassen, wurde er dann am 2. April eben von russischen Soldaten gefangen genommen und getötet. Aber seine Verlobte Hanna Biloprava konnte das Drehmaterial retten und rausschmuggeln. Und es gab dann auch relativ schnell mehrere Produktionsfirmen, darunter auch eine deutsche, die ermöglicht haben, dass dieser Film so schnell fertiggestellt wurde, damit eben diese Bilder einer belagerten Stadt die Weltöffentlichkeit erreichen können.
Welche Bilder, welche Situation zeigt uns nun der Regisseur Mantas Kvedaravičius?
Also die Detonationen, die man in Mariupol 1 permanent gehört hat, sind jetzt noch lauter und sie kommen immer näher. Man weiß nicht genau, wo man sich befindet, höchstwahrscheinlich am Stadtrand. Mehrere Menschen haben in einer Kirche Zuflucht gefunden und die Kamera zeigt eben, dass in dieser Umgebung fast alle Häuser bombardiert wurden, dass eigentlich gar nichts mehr funktioniert und man spürt auch in der Kirche dann immer die Detonationen, die Druckwellen und jeden Morgen werden vor der Tür neue Splitter und Fensterrahmen und alles zusammengefegt. Und bei uns in den Nachrichten ist ja immer wieder die Rede von dem Zusammenbruch der Infrastruktur und das zeigt dieser Film eben auf ausführliche und sehr erschütternde Weise. Also die Menschen laufen dann durch die Trümmer, um noch irgendwas Wiederverwertbares zu finden. Sie kochen auf offenen Feuern und das Nachrichtennetz ist auch zusammengebrochen. Das bekommt man dann eben in den Gesprächen mit, wo man mutmaßt, dass vielleicht das Theater jetzt bombardiert wurde. Man hat eben Angst um die Kinder, weil man wusste, dass es auch ein Zufluchtsort war. Also durch diesen Film, er begleitet nicht einzelne Menschen, geht aber immer wieder in die Situation rein, bekommt man schon eine Ahnung von dem Schrecken und der Belagerung, die dort stattfindet und von dem Zivilisationsbruch.
Schildern Sie doch ein bisschen, Frau Lewicke, vielleicht auch mal den Rahmen, in dem diese Mariupol 2 Filmpremiere stattgefunden hat.
Ja, es war eine Sondervorführung, weil erst 2 Wochen vor Festivalbeginn wurde es überhaupt veröffentlicht, dass der Film fertig war. Und in Cannes gehört es zur Tradition, dass das Filmteam zu Beginn auf die Bühne kommt. Häufig gibt es dann Standing Ovations und ja, und heute Morgen sind eben alle aufgestanden, um einen Filmemacher zu würdigen, dem es ein Anliegen war, dorthin zu fahren, ganz konkret diesen Vernichtungskrieg festzuhalten. Und die Verlobte des Regisseurs hat dann auch gesprochen und gesagt, das ist jetzt sein Vermächtnis und ihm ist es wichtig, dass wir das fertiggestellt haben.
Mantas Kvedaravičius und sein Film Mariupol 2 bei den Filmfestspielen in Cannes. Und nun zu einem Film, der wahrscheinlich in allerhöchsten Tönen das Militär verherrlicht. Top Gun Maverick mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Ebenfalls in Cannes die Uraufführung, die Weltpremiere. Dieser Film, der entstand mit Unterstützung des US-amerikanischen Militärs. Die Militärs, die stellten Kampfjets auch zur Verfügung und fungierten als Berater. Frau Lewicke, wie blickt man denn auf Luftkämpfe im Kino in den heutigen Tagen, in den heutigen Zeiten?
Es ist schon sehr seltsam, wenn man plötzlich im Cockpit eines Kampffliegers sitzt und wenn man der Verherrlichung der Militärtechnik beiwohnt. Und wieder spielt Tom Cruise eben einen draufgängerischen Bomberpiloten. Wieder wird er für die Eliteeinheit Top Gun abkommandiert. Er spielt jetzt den Ausbilder. Die Handlung spielt eigentlich keine größere Rolle. Es geht um eine Mission, bei der eine atomare Anlage in einem fremden Land in die Luft gesprengt werden soll. Also der Film spielt in einem sterilen Raum ohne jeglichen Kontext. Und natürlich ist es in diesen Zeiten absurd, Düsenjäger und Flugzeugträger so in Hochglanzmanier zu sehen, als sei man in einem Werbespot für die US-amerikanische Navy. Aber noch absurder ist es, wenn man plötzlich in Cannes die Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe im Tiefflug über die Bucht hier fliegen sieht, die dabei Streifen in den Farben der französischen Nationalflagge hinterlässt, um Tom Cruise als Überraschung zu begrüßen.
Die Filmfestspiele in Cannes heute im Blickpunkt Mariupol 2 von Mantas Kvedaravičius und Top Gun mit Tom Cruise. Eingeschätzt, bewertet, rezensiert von Anke Lewicke. Dankeschön.
Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Für den Kulturetat des Bundes sollen in diesem Jahr deutlich mehr Mittel zur Verfügung stehen als bisher vorgesehen. So sollen 120 Millionen Euro zusätzlich in Erhalt und Modernisierung von Kulturdenkmälern oder kulturellen Einrichtungen investiert werden, heißt es im Haushaltsentwurf der Koalitionsfraktionen. Diesen hat heute der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen. Auch das Zukunftsprogramm Kino und die Förderung von Kultureinrichtungen werden aufgestockt. Der Investigativjournalist Günter Wallraff hat die Bundesregierung aufgefordert, Julian Assange Asyl in Deutschland zu gewähren. Die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers aus britischer Haft in die USA müsse verhindert werden. Wallraff sprach auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks in Köln, bei der der nach ihm benannte Journalismuspreis an Assange verliehen wurde. Die Frau des WikiLeaks-Gründers nahm die Ehrung entgegen. Stella Assange meinte, für ihren Mann gehe es um das schiere Überleben. Sie prangerte eine Doppelzüngigkeit des Westens an. Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine sollten öffentlich gemacht werden, doch die Enthüllung ihres Mannes zu Verbrechen im Irak und in Afghanistan würden verfolgt. Die Preisverleihung war auch in diesem Jahr Abschluss des Kölner Forums für Journalismuskritik, einer Gemeinschaftsveranstaltung der Initiative Nachrichtenaufklärung und der Deutschlandfunk Nachrichtenredaktion. Bundesinnenministerin Nancy Faeser arbeitet nach eigenen Angaben an einer Regelung, russischen Journalistinnen und Journalisten Arbeit und Aufenthalt in Deutschland zu erleichtern. Die SPD-Politikerin sprach im Spiegel von einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das diese Möglichkeiten vorsieht. Auch ein Aufnahmeprogramm sei eine Möglichkeit. Derzeit erfolge noch die Abstimmung unter den Parteien der Ampelkoalition, sagte Faeser. Ihren Angaben zufolge soll die Lage für Medienschaffende in Deutschland, die in Russland unter Repressalien leiden, aber noch vor der Sommerpause verbessert werden. Der britische Historiker Christopher Clarke hat in Aachen die Karlsmedaille für europäische Medien verliehen bekommen. Damit wird seit dem Jahr 2000 eine europäische Persönlichkeit oder Institution ausgezeichnet, die sich auf dem Gebiet der Medien in besonderer Weise um den Prozess der europäischen Einigung und um die Herausbildung einer europäischen Identität verdient gemacht hat. Clarke wurde in Australien geboren und lehrt Geschichte im englischen Cambridge. Für seine Verdienste um die anglo-deutschen Beziehungen wurde der Historiker 2015 von Königin Elisabeth II. Zum Ritter geschlagen und damit zum Sir ernannt.
Und nun kommen wir hier in Fazit zur Biennale Gardeina im Tirol. Und am Telefon dort müsste jetzt Ingo Arendt sein. Herr Arendt, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Ehrlich gesagt, ich habe noch nie etwas von dieser Biennale gehört. Was ist das denn für ein Festival da in den Dolomiten?
Ja, die ist nicht ganz so bekannt wie die großen Biennalen. Sie gehört zu den jüngeren, 2008 gegründet, findet in diesem Jahr zum 8. Mal statt. Hervorgegangen ist sie damals aus einem Side-Event, also einer Nebenveranstaltung der Manifesta, die damals in Trient stattfand, eben auch in Tirol. Die Biennale findet in einem winzigen Südtiroler Ort namens St. Ulrich statt, auf Italienisch Ortisei. Und dieser Biennale-Name Gardena, das ist die latinische Form des Namens Grödner. Tal, wo das eben hier stattfindet. Das ist der romanische Dialekt, der hier gesprochen wird. Und die Idee war von einer Galeristin namens Doris Getter aus diesem Ort Ortisei, die wollte diesen Manifesta-Effekt, eben eine Stadt zu beleben, gern nützen für dieses Grödnertal in Südtirol, in der autonomen Provinz Bozen, wo der Ort liegt, und hat heute Morgen nochmal auf der Pressekonferenz darauf hingewiesen, dass es ihr darum ging, diese konservative Gegend ein bisschen durch Kunst herauszufordern und den Provinzialismus zu überwinden.
Was ist jetzt das Besondere an dieser Biennale? Ich meine, es gibt ja sehr viele Biennalen auf der Welt, in allen Winkeln der Welt.
In allen Winkeln der Welt, und das ist hier auch wirklich ein Winkel von den Dolomiten umgeben. Das Besondere ist auf jeden Fall eben diese einzigartige Landschaft. Wir befinden uns hier eben mitten in den Dolomiten, einem UNESCO-Weltnaturerbe, wissen vielleicht auch nicht alle, eine atemberaubend schöne Berglandschaft. Die Gegend ist eigentlich weltweit beliebt als Outdoor-Paradies, vor allem aber auch bekannt wegen ihrer Holzschnitzer-Tradition. An jeder Ecke finden Sie hier in diesen Orten in Holzschnitzer-Werkstätten. Und die Besonderheit dieser Biennale, dass die Künstler, die hier eingeladen werden, eben diesen Dialog mit der Natur und mit den lokalen Traditionen eben pflegen sollen. Und dass hier eben Kunstwerke entstehen, die aus diesem Dialog hervorgehen und nicht irgendwelche, die sonst wo schon irgendwo anders gestanden haben.
Also der Dialog, da stellt sich natürlich die Frage, wie schlägt sich das jetzt in diesen Kunstwerken nieder, dieser Dialog?
Ja, also die Biennale hat zwei Kuratorinnen, einmal Philippa Ramos und Lucia Peito-Justi, die eine aus Portugal, die andere aus Italien, und die zielen mit ihrem Titel Persons, Persones, italienisch, auf die Rechte von Tieren, Pflanzen und anorganischer Natur ab. Natürlich eine vollkommen legitime Idee angesichts dieser Naturkolasse, und sie ziehen so ein bisschen beziehen sich so ein bisschen auf diese Post-Human, Post-Anthropozän-Diskussion, die ja im Moment in der Kunstwelt ein Thema ist. Und ich kann vielleicht zwei Arbeiten einfach mal beschreiben, kurz, wo das besonders deutlich wird. Die eine, der argentinische Künstler Eduardo Navarro, der hat für die Biennale eine Skulptur mit dem Titel Spatifyllum Auris gemacht. Das ist der Name einer weißen Friedenslilie, die hier überall blüht. Und er hat eine riesige grün-weiße Skulptur mit goldenen Blütenstempeln mitten in das malerische Langental, vorher die grandiose Bergkulisse der Dolomiten eben gestellt. Und der Unterteil der Pflanze ist ein höhlenartiges Refugium, in das man sich hineinlegen kann und mit der Welt sozusagen aus dem Inneren einer Pflanze, aus der Perspektive einer Pflanze in Verbindung treten kann. Die zweite Arbeit ist die litauische Künstlerin Lina Lapelyte. Die hat einen Zeitraffer-Trickfilm gemacht, der in einer alten Schlossruine gezeigt wird. Und in dieser Animation sieht man 500 hölzerne Tierfiguren, die von Holzschnitzern aus dem Tal geschaffen wurden, auf die sie alle gesammelt hat, fluchtartig das Grödnertal verlassen, auf der Suche nach einer Zukunft jenseits der allein eben von Menschen bestimmten. Und das gewinnt dem Thema dann sogar einen humorvollen Aspekt ab.
Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, an wen richtet sich das Festival? Da kann man ja nicht einfach mal so hinjetten.
Das ist natürlich ein gewisses Problem, denn dieser Ort ist sehr klein, er hat nur 4.600 Einwohner. In den Sommermonat kommen zwar angeblich rund 1 Million Besucher in das Tal, aber als zwangsläufige intensive Kunstliebhaberin wird man diese Zufallstouristen ja natürlich auch nicht bezeichnen können. Die Biennale hat sich in der Kunstwelt inzwischen einen gewissen Ruf erarbeitet mit sehr anspruchsvollen Themen. Erst hat es eben sehr südtirolisch angefangen, wurde dann internationaler. Und sie ist für mich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man mit kleinen Biennalen manchmal genauso tolle Parcours auf die Beine stellen kann wie die großen Biennalen, wie jetzt zuletzt in Venedig, wo es ja über 200 Arbeiten gegeben hat. Trotzdem gibt es hier vor Ort auch in Diskussionen in den politischen Gremien, ob man sich diese Biennale weiter leisten kann, weil sie die Region doch immerhin 400.000 Euro kostet. Aber die trifft eben auch auf eine Öffentlichkeit, mit der zeitgenössische Kunst nicht so vertraut ist. Und das ist vielleicht das Interessanteste. 2008 hat hier der Tiroler Bildhauer Louis Anfidal Farai Aufsehen erregt, als er eben nackte Skulpturen gezeigt hat. Und das ist etwas, was in Deutschland natürlich niemand aufregen würde, aber hier sozusagen zur Stimulierung der Kulturdebatten beigetragen hat.
Die Biennale Gherdina in den Dolomiten in Südtirol. Morgen geht das Festival los. Es dauert bis zum 25. September. Eindrücke waren das von Ingo Arndt. Der Krieg in der Ukraine, die täglichen Bilder von Gewalt und Zerstörung, von Menschen, die um Tote trauern oder die um ihr Leben fürchten. Die Macht dieser Bilder und auch der Nachrichten, diese Macht ist nicht zu unterschätzen. Selbstverständlich ist der Krieg auch in den sozialen Medien ein großes Thema, nicht nur auf Twitter oder Facebook, sondern auch auf der Plattform TikTok. Sie richtet sich an ein sehr junges Publikum und ist für ihre eher seichten Inhalte bekannt. Dass sich der Ukraine-Krieg auch bei TikTok mit viel Resonanz abbilden lässt, das beweist die 20-jährige Valeria Schaschenok. Sie berichtet in kurzen Clips über ihr Leben im Luftschutzkeller in Tschernihiw. Die Klicks für ihre Videos, die gehen in die Millionen. Mittlerweile hat Schaschenok ihre Beobachtungen in einem Buch zusammengefasst. Fast hätte unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder die TikTok-Autorin dazu heute in Hamburg interviewen können. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Fast hätte es also geklappt, Herr Schröder. Warum kam das Gespräch denn letztlich dann doch nicht zustande?
Ja, das war eine sehr kurzfristige Absage. Für 14 Uhr waren wir heute verabredet. Kurz vorher wollte ich schon aufs Rad steigen, losfahren. Da kam die Absage. Und der Grund ist so einfach wie nachvollziehbar. Ihre Literaturagentin hat mir das so erklärt, dass Valeria Schaschenok einfach zu erschöpft sei und einfach kein Interview mehr geben wollte. Dazu muss man wissen, sie ist Mitte März aus dem Luftschutzkeller in Tschernihiw über Polen und über Deutschland nach Italien geflohen. Und auch dort war sie zwar sicher, aber losgelassen hat sie der Krieg in ihrer Heimat dort auch nicht. Und Valeria Schaschenok war, um ihr Buch vorzustellen, schon auf Interviewreise. Sie war in Wien, in München und in Berlin. Hamburg war jetzt die letzte Station. Und sie war natürlich immer mit den gleichen Fragen konfrontiert. Wie geht's Ihnen? Wie geht es Ihrer Mutter, dem Vater, dem Hund, der auch in Ihren Videos auftaucht? Und wie verkraften Sie den Tod Ihres Cousins, der auch Thema in Ihrem Buch ist, der beim Bombenangriff getötet wurde? Das ist ganz schön viel. Und diese ganzen Interviews sind ja dann doch was anderes als TikTok-Videos, die man versendet. Und dann sind sie in der Welt, aber man muss sich nicht immer wieder dazu äußern. Also insofern kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass jetzt die Luft für ein Interview gefehlt hat. Das Gute daran, sie kann und will jetzt ganz bald auch in die Ukraine zurückkehren, vielleicht sogar direkt aus Hamburg.
Sie haben das Buch von Valeria Schaschinok gelesen. Was hat es denn überhaupt mit dem Titel auf sich, mit dieser Unterzeile »Things that just make sense in a bomb shelter«?
Ja, da hat sie auf einen TikTok-Trend reagiert unter dieser Überschrift Things that make just sense. Unter dieser Überschrift, da gibt es wahrscheinlich Millionen von Videos auf TikTok. Und darin geht es dann um kurze Filme von ziemlich banalen Dingen. Also ein Wasserhahn, der blinkt, wenn warm Wasser kommt. Oder ein besonders praktischer Küchenrollenhalter, ein Kinosaal in einer Luxusvilla. Und das hat sie aufgegriffen und eben abgewandelt. Und in ihren Videos sieht man dann, was Sinn macht. In einem Bunker, in dem Bunker der Familie in Tschernihiw, wo sie sich dann mit einem Heißluftföhn, also mit dem man eigentlich Lack abbrennen kann von Holzmöbeln, wie sie sich mit dem die Haare trocknet. Sie zeigt eine Stahlwanne voll mit Wasser gefüllt. Das sei ihr Jacuzzi. Und sie zeigt, wie man auf einem kleinen Elektroherd auch ein einfaches und gutes Essen kocht. Ihr Buch, das ist dann eher ein Büchlein, 83 Seiten dick. Und da fasst sie ihre TikTok-Geschichten noch einmal zusammen. Abgedruckt sind auch einige Fotos, die sie auf der Flucht nach Italien gemacht hat. Wirklich tolle eindrückliche Bilder. Immerhin ist sie ja freiberufliche Fotografin. Das merkt man. Und man merkt auch, dass sie ihre Erlebnisse eben nicht nur via TikTok teilen will. Sie will schon aufrütteln und der Welt, nicht nur der jungen Generation, zeigen, wie Krieg aussehen kann, der ganz alltägliche Krieg. Und wie irreal dieser Krieg ist, das hat sie auch in einem Interview mit der BBC schon mal erklärt.
I make content on TikTok, Instagram, and I wanted that every person need to know about our problem. I think that is not Ukrainian problem, it is world problem. Everybody need to see, because it look like third world war in 21st century.
Also da hört man ihre Fassungslosigkeit raus über sozusagen den Dritten Weltkrieg. So fühlt es sich für sie an im 21. Jahrhundert. Das geht ihr einfach nicht in den Kopf. Selbst als die ersten Bomben schon fallen, da sagt sie in den TikTok-Videos immer wieder, das kann nicht wahr sein. Das ist viel zu schrecklich, zu absurd, um wirklich real zu sein.
Nochmal zurück zu diesen TikTok-Videos, Herr Schröder. Wie funktionieren die denn genau? Wie stellt denn Valeria Schaschinok den Krieg, die Bombardierung, da? Was ist, wenn man so will, ihr Erfolgsrezept?
Ja, das Erfolgsrezept ist, glaube ich, dass eben nicht die nüchternen Bilder auftauchen, die wir in den Abendnachrichten sehen, sondern es gibt in jedem Video eine Spannung, die da drin steckt. Einmal diese scheinbare Gelassenheit einer 20-Jährigen, vielleicht auch eine Hilflosigkeit, die da im Bunker mit ihren Eltern und ihrem Hund lebt und rumalbert für ein TikTok-Video. Und dann aber auch wieder rausgeht und die Ruinen filmt. Und das Ganze ist unterlegt mit dieser typisch leichtfüßigen bis albernen TikTok-Musik und wird alles präsentiert mit einem Humor, aber dann auch, wenn sie eben draußen unterwegs ist, auch mit einer Ernsthaftigkeit, die einem dann doch vor Augen führt, was für Zustände da herrschen. Und ich glaube, es ist genau diese Spannung, die diese TikTok-Videos so erfolgreich macht. Sie hat ja wirklich Millionen Abrufe da. Natürlich geht es auch immer gegen Wladimir Putin. Tritte, verbale Tritte, auch unterhalb der Gürtellinie. Das darf eine junge Frau gerne tun. Wer bisher noch nicht bei TikTok war, der kann es ja mal ausprobieren. Man kann sich die Videos dann von Valeria Schaschinok angucken und kann TikTok danach ja auch wieder löschen.
Das Leben im Luftschutzkeller auf der Plattform TikTok dargestellt und als Buch veröffentlicht von der 20-jährigen Valeria Schaschinok. Axel Schröder hat uns die Hintergründe dieses Projekts erklärt. Herr Schröder, Dankeschön.
Herr Röke, ich danke auch.
Und die Kulturpresseschau, die kommt jetzt von Tobias Wenzel.
Staatsterror. George Orwells Klassiker 1984 wurde jetzt in Belarus verboten und sein Verleger verhaftet, ist im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen zu lesen. Der Verleger Andrei Januszkiewicz veröffentlichte 2020 in Belarus eine Neuausgabe des Romans über einen totalitären Überwachungsstaat. Für wenige Monate wurde sie dort zum Bestseller, da er von vielen als dichte Beschreibung der belarussischen Wirklichkeit gelesen wurde, schreibt Felix Ackermann. Schon im September 2020 sei die gesamte Auflage des zweiten Harry-Potter-Bandes beschlagnahmt worden. Damals verlangte der Zoll von Januszkiewicz eine Bestätigung, dass im Buch nicht zur Überwindung der heutigen Macht in der Republik Belarus aufgerufen werde. Da sage noch einer, Diktatoren hätten keine Angst vor der Wirkung von Literatur und Kultur. 458 Kulturstätten sind seit Beginn des Kriegs beschädigt oder zerstört worden. Darunter sind 190 Gedenkstätten, 146 Kirchen, 29 Museen und 24 Bibliotheken, schreibt Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung über den Krieg in der Ukraine und beruft sich auf einen Bericht des Conflict Culture Research Network US-amerikanischer Forschungseinrichtungen. Henschel zitiert Brian Daniels, einen Anthropologen an der University of Pennsylvania, mit den Worten: Es ist eine Taktik der verbrannten Erde. Es geht darum, die historische Präsenz der Ukraine zu entfernen. Daniels dokumentiert die Zerstörung der Kulturstätten, indem er Satellitenbilder auswertet. Vor Ort in der Ukraine wird er von Ihor Poschiwailo unterstützt, dem Direktor des Kiewer Maidan-Museums. Der erzählt etwa von einer Kollegin, die mit einem bekannten Künstler verheiratet ist. Die Russen verbrannten sämtliche seiner Werke im Garten ihres Hauses. Ich war, ich bin und ich bleibe ein Vertreter und Bewunderer dieser Ideen, schreibt der ukrainische Philosoph Anatoli Yarmolenko in der FAZ und meint die Ideen von Jürgen Habermas, etwa jene, dass das bessere Argument siege. Doch es gibt Augenblicke, da der entschränkte Horizont der Kommunikation an seine Grenzen stößt. Mit einem Mörder und Vergewaltiger kann man nicht reden, man muss ihm Widerstand leisten. Yarmolenko, ein Habermas-Kenner, zitiert aus dem Artikel, den der deutsche Philosoph vor 3 Wochen in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht hat. Dort formuliert Habermas das Ziel, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren dürfe. Yarmolenko fragt nun, ob nicht verlieren bedeute, dass die Ukraine ihre Souveränität behalten, aber noch mehr Gebiete abgeben müsse, insbesondere jene, die gerade besetzt seien. Falls ja, dann ist das ein gewaltiger Fehler. Eine Besatzung führt nämlich zur nächsten, schreibt er. Putin wolle in die Welt von 1945 zurückkehren. Doch in dieser Welt sollte auch die Hälfte Deutschlands unter russischem Einfluss stehen. Ist Deutschland dafür bereit? Glaubt es immer noch daran, dass dieses Szenario bloß Science-Fiction ist? Fragt der ukrainische Philosoph in der FAZ. Dann würde ich empfehlen, sich einige russische Propaganda-Talkshows anzuschauen, in denen die Russen seit vielen Jahren genau davon sprechen. Hannover, wo Gerhard Schröder wohnt, läge dann in der unbesetzten Hälfte Deutschlands. Ob dem Ex-Kanzler nicht die andere Hälfte lieber wäre? Weil er den Ukraine-Krieg angefangen und auch auf mehrmalige Nachfrage hin nicht beendet hat, muss Gerhard Schröder sein Büro aufgeben, schreibt Satiriker Hans Zippert in der Welt und prophezeit weitere Demütigungen für Schröder. Sein Porträt in der Galerie im Kanzleramt wird von 3-Jährigen mit Wachsmalstiften übermalt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.